Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört ein Lausch und Plausch Special. Lausch und Plausch, unser Podcast-Format, in dem ich mit der Ann-Sophie und dem Martin eigentlich so sechsmal im Jahr unsere Lieblingshörspiele besprechen. Wir diskutieren, wir stellen euch neue Hörspiele vor. Und ein Hörspiel, eine Hörspielserie, die uns schon öfter beschäftigt hat, ist Mia Insomnia. Mia Insomnia ist ein Hörspiel, das gerade in die dritte Staffel gegangen ist und abgeschlossen wurde mit drei Staffeln und hat einige Besonderheiten, ist aber im Großen und Ganzen ein Mystery-Hörspiel im Stile von ja, Netflix-Serien wie Stranger Things oder Dark und hat aber die Prämisse auch sich an Fans von klassischen Hörspielserien wie die drei Fragezeichen zu wenden und gleichzeitig auch noch gerade in den ersten Staffeln den Charme eines echten Podcasts zu haben und quasi ihr findet Aufnahmen eines Podcasts, der da produziert wurde. Wer die Lausch und Plausch Folgen gehört hat, weiß, ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert von dieser Serie und wollte eigentlich schon nach der ersten Staffel mit dem Autor, mit Gregor Schmalzried, ein Interview machen, das in Lausch und Plausch hineinbringen und einfach euch dann nochmals diese Serie näher bringen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt gerade nach Abschluss der dritten Staffel, nach Abschluss der ganzen Serie geklappt hat und ihr hört jetzt gleich ein Gespräch mit Gregor Schmalzried, mit dem Autor von Mia Insomnia. Und das Besondere ist, er ist nicht nur Hörspielautor, sondern ist auch einer der Experten, wenn es um das Thema KI geht. Und so habe ich im Interview auch versucht, das ein bisschen zu verbinden. Sowohl jetzt seine Profession als Hörspielautor, als auch als Host zum Beispiel des ARD-KI-Podcasts. Er hat aber auch einige wirklich spannende Vorträge in letzter Zeit gehalten über KI zum Beispiel. Und den werde ich auch verlinken. Gibt's auf YouTube eine Aufzeichnung eines Vortrags, wo er mit einem Kollegen auch noch spricht über die Versuche, KI, also KI-Agenten, Wortspiele beizubringen. Und das ist wirklich, wirklich sehenswert und hörenswert, dieser Vortrag. Denn das ging über mehrere Jahre und wurde am Schluss dann sogar mit Erfolg gekrönt. Also es ist schon sehr, sehr spannend, auch diese beiden Themen. Wir haben versucht dann im Interview auch das zu verbinden, weil natürlich auch in der Welt der Hörbücher und Hörspiele zieht langsam aber sicher das Thema KI ein. Und deswegen, ja, freut euch auf ein wirklich, wirklich schönes Gespräch mit einem sehr sympathischen Gregor Schmalzried.
Als ich klein war, habe ich immer diese Kassetten gehört. Eine Hörspielserie.
Wir sind Boris, Fred und Kati. Und wir haben den Fall schon längst übernommen.
Und ich erinnere mich genau, eine Folge hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Es ging um ein unheimliches Dorf am Ende der Welt.
Wenn Sie uns doch einfach sagen würden, was dort...
Insomnia.
Wie bitte?
Da oben liegt der Überweg nach Insomnia.
Oh, und
nur ich bin die Einzige, die sich daran erinnert. Diese Folge hat nie existiert. Angeblich.
Du glaubst, dass es echt ist? Alles?
Nicht alles.
Du klingst ein bisschen besessen, Mia.
Was ist das für eine kranke Scheiße? Wie konnten die sowas aufnehmen? Fuck!
In diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach der Wahrheit.
Ja, ich freue mich sehr, es hat geklappt. Bei mir in der Leitung ist schon der Gregor Schmalzried. Hallo.
Hi, freue mich, da zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu plaudern. Wer dich nicht kennt, ich habe dich eh schon im Eingangs auch vorgestellt. Du bist ein sehr, sehr cooler Hörspielautor, so viel kann ich jetzt schon sagen. Also ich bin eigentlich großer Fan von deiner Serie, die da jetzt zu Ende gegangen ist vor kurzem, Mia Insomnia. Und bist aber auch KI-Experte. Also wie gesagt, man kommt an dir kaum vorbei, weil man sich irgendwie nur mit KI auseinandersetzt. Ja. Magst du vielleicht, bevor wir plaudern, kurz erzählen, ja, was du so grob machst? Also einfach, wenn du jetzt deinen Work-Output siehst derzeit, ja, was sind da die wichtigsten Dinge gerade bei dir?
Ja, also es sind die zwei Sachen, die du genannt hast. Also ich schreibe Hörspiele auf der einen Seite und ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite. Beides in Podcast-Form, also sowohl die Hörspiele werden als Podcast veröffentlicht, als auch der KI-Podcast, den ich jede Woche hoste für die ARD. Und das ist so, also die zwei Welten passen nicht immer so super einfach zusammen, aber das müssen sie vielleicht auch gar nicht.
Wir haben schon öfter über deine aktuelle Hörspielserie, wo jetzt eben die dritte Staffel gerade veröffentlicht wurde, gesprochen. Also sprich, ich tue mir auch immer schwer, wenn ich drüber spreche und das irgendwem erzähle, wie cool das ist und dass ich es unbedingt anhören soll. Weil bei mir war es so, mir wurde die privat empfohlen, aber eigentlich nur, hey, du bist der Drei-Fragezeichen-Fan, horch dir das mal an, das ist so ähnlich. Sprich, ich wusste, es geht ein bisschen in Richtung Mystery, was ja auch in diesen drei Fragezeichen immer wieder auch angedeutet wird, dass es aber dann so abbiegt, ja, das war mir nicht bewusst, ja, und ich war auch dann ziemlich geflasht, dass ich das irgendwie spät in der Nacht einmal gehört habe und dann so in der dritten Folge, Gustav, okay, das geht eigentlich in eine ganz andere Richtung, ja. Deswegen tue ich mir immer schwer, den Leuten das zu erzählen, weil ich will dann auch gleich diesen Megatwist eigentlich dann nehmen. Andererseits, wenn man über eine dritte Staffel redet, muss man das natürlich dann auch irgendwann schon auch voraussetzen. Magst du vielleicht trotzdem mit ein paar Sätzen sagen, von dir als Autor, um was es in Mir Insomnia geht?
Ja, gern. Also Mir Insomnia ist eine Hörspielserie über eine junge Frau, die sich erinnert an eine Hörspielkassette aus ihrer Kindheit. Also es ist ein Hörspiel über ein Hörspiel. Und in ihrer Erinnerung an diese Geschichte, an diese Kassette, ist das etwas, was sie sehr verstört hat, sehr traumatisiert, auch ein bisschen als Kind. Und jetzt als erwachsene Frau macht sie sich auf die Suche, wieder diese Kassette zu finden und stellt zu ihrer Überraschung fest, dass sie die einzige Person auf der Welt ist, die sich an die erinnert. Aber sie hat eine ganz lebhafte Erinnerung, sie ist sich ganz sicher, dass sie das wirklich gehört hat. Sie weiß auch noch wo, und auf der Suche nach der Antwort für dieses Paradox stößt sie auf alle möglichen anderen Sachen, die uns weiter in die Geschichte hineinziehen. Wir können aber auch gerne ein bisschen spoilern.
Wenn man dann eben,
genau, wenn es grob geht, in der ersten Staffel schon erzählen.
Genau, also wir werden das dann eh auch noch machen, weil die Fragen, ich komme einfach auch gleich vorbei, weil das alles andere wäre komplett sinnlos. Also es geht auch noch, so viel, glaube ich, kann man schon sagen, es gibt eine Parallelwelt, wo auch andere Gesetze gelten und das also wirklich, wirklich abgedreht ist, aber andererseits auch, und da kommen dann auch noch eine Frage dann dazu, auch sehr viele Probleme, die wir im Alltag haben, eigentlich auch dann behandelt. Du verbeugst dich aber in erster Linie, wenn man mal anfängt zu hören, natürlich an klassische Detektiv-Hörspielserien, jagst sie aber auch in albtraumhafte Parallelwelten, die eher so an, ja, aktuelle, moderne Mystery-Horror-Serien vielleicht zu gehen, Stranger Things, ja, aber auch andere Dinge, die man auch auf Netflix und auf anderen Streaming-Diensten derzeit zu sehen bekommt, ja, die auch gefeiert werden, gehen ja ziemlich in die Richtung, ja. Wann war dir klar, dass du gern diese Verbindung haben möchtest zwischen klassischen Hörspielserien und eigentlich auch diesem modernen Mystery-Ansatz?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich habe ja schon vorher andere Hörspielserien geschrieben. Das war jetzt meine dritte. Und es war, würde ich sagen, also die erfolgreichste von den drei ist die am meisten connected hat. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das eben die aktuelle Welt des Hörens ein bisschen verbindet mit der Welt des Hörens aus unserer Kindheit. Also ich erinnere mich natürlich noch gut daran, wie das bei mir war, als ich unter der Bettdecke lag und irgendwie drei Fragezeichen oder so gehört habe. Und das ging für ganz viele Menschen eben auch. Und dass die Geschichte das zusammenführt, war dann irgendwie so ein logischer Punkt. Also ich hatte relativ früh diese Grundidee im Kopf von diesem, was ist, wenn da ein mysteriöses Hörspiel wäre, an das sich niemand erinnert? Wie würde diese Person vorgehen, dabei das zu finden? Und was könnte die Antwort darauf sein, warum dieses Hörspiel verschollen ist, warum sich da niemand daran erinnert? Und dann schreibt sich die Geschichte so ein bisschen von alleine. Zumindest fühlt sich das oft so an. Aber die Prämisse, die stand eigentlich von Sekunde eins, und ohne die hätte das Ganze auch niemals, wäre das niemals weitergekommen.
Das wäre auch gleich die nächste Frage gewesen, wie viel Autobiografisches steckt da drinnen? Also sprich, du hast dich schon erzählt, du hast selber Hörspiele natürlich gehört, ja. Gibt's vielleicht ein Hörspiel, wo du dich noch zurückerinnerst, so schemenhaft, wo du dich selbst sehr gegruselt hast? Also sind solche Sachen auch eingeflossen?
Ja, bei mir war das die Hexenhandy-Folge von den drei Fragezeichen, die mich wirklich extrem verstört hat, als ich sieben oder so war, die ich dann ganz lange nicht wiedergefunden habe und mir irgendwann vielleicht auch diese Frage gestellt habe, gab es das jetzt eigentlich wirklich? Und dann irgendwann später hört man das nochmal und denkt sich, ja gut, okay, so schlimm war das nicht. Aber in dem Moment fühlt sich das natürlich ganz anders an. Also so dieser Moment, der kommt mir schon sehr bekannt vor und da bin ich ja nicht der Einzige.
Ich habe sie schon angesprochen und gesagt, ich bin eigentlich privat hineingestolpert in die Serie und war dann wirklich begeistert, ja. Was mir nicht nur angesprochen hat, war die, nicht nur das, ich eben auch diesen Hörspielhintergrund, den ich habe und auch immer noch Hörspiele gerne höre, sondern natürlich auch diese Podcaster-Ästhetik. Ich podcaste selber seit fast 20 Jahren und das war natürlich schon ansprechend, dass da eine junge Frau im Mittelpunkt steht, die versucht, einen Podcast aufzubauen und sich da auch auszudrücken. Und gerade die erste Staffel, die zweite dann auch noch, in der dritten hast du ja drauf eigentlich komplett verzichtet. Ist das ja eigentlich so, dass es so rüberkommt, als würde man Kassetten finden mit Podcast-Aufnahmen und bekommt eigentlich im Großen und Ganzen so diese Geschichte erzählt. Ist natürlich ein sehr spannender Ansatz, ja. Wie hast du den erarbeitet? Wann bist du irgendwie draufgekommen? Okay, das möchtest du haben, um diese Serie einfach auch wahrscheinlich abzuheben von anderen Serien, die doch ähnliche Ansätze verfolgen.
Das war tatsächlich auch was ich in der ersten Hörspielserie schon gemacht habe, die ich geschrieben habe. Die hieß Lynn ist nicht allein. Das war eine mehr Krimi-orientierte Geschichte. Da ging es um zwei junge Frauen, die versuchen, ihre beste Freundin wiederzufinden, die angeblich verstorben ist. Und auch da hat sich das schon angeboten. Das hat natürlich ein paar Gründe. Also einmal ist es natürlich, dass sich unsere Hörgewohnheiten verändert haben. Ja, also junge Leute heute kennen diese Podcast-Sprache und diesen Podcast-Affekt, den kennen die ziemlich gut. Die können damit sofort was anfangen, wissen, was das ist und fühlen sich da auch direkt, glaube ich, wohl und abgeholt. Und natürlich auch nicht nur die jungen Leute, aber die kennen tatsächlich nur das, ja, oder fast nur das. Aber auch natürlich alle Generationen kennen das mittlerweile als Format. Und deswegen ist es natürlich total schön, mit sowas spielen zu können. Also, dass man ist ja auch so alt wie die Fiktion selbst ist, dass man mit der Form eines nicht fiktionalen Texts spielt. Also vom Tagebuchroman bis zu Blair Witch Project gibt's da, glaube ich, ganz viele Beispiele. Und das Hörspiel ist da besonders gut dafür geeignet, weil man im Hörspiel ohnehin meistens recht reduziert ist, zumindest in vielen Hörspielen. Da bleibt man bei ein oder weniger Figuren. Man hat nicht ganz so viel, was passiert. Das fördert natürlich diesen intimen Charakter total, den das dann haben kann, wenn eine Figur einfach mit ihrem Mikro in der Hand rumliegt. Und das andere ist, es hat auch einen ganz praktischen Vorteil, nämlich bei vielen klassischen Hörspielen hat man oft diesen Moment, in dem eine Person laut zu einer anderen Person sagt, schau da hinten, ein Mann mit rotem Hut. Und die andere Person sollte eigentlich antworten, ja, ich sehe ihn, warum sagst du mir das? Und das ist ein Problem, was man auf einmal nicht mehr hat, wenn die Hauptfigur einen Podcast aufnimmt. Weil dann spricht sie ja mit dem Publikum, sie spricht mit jemandem. Und das bedeutet, es gibt immer einen Grund, warum sie eben gerade auch die Dinge beschreibt, die sie sieht. Also das hat dann auch so einen ganz praktischen Vorteil.
Jetzt ist es auch eine sehr intensive Hörerfahrung natürlich, eben hast du jetzt eher angesprochen. Du lässt es aber dann trotzdem ausfäden, ja, also sprich bist anscheinend doch an Grenzen dieser Praktik dann gestoßen, weil in der neuen dritten Staffel ist das ja, es kommt schon noch vor von einer anderen Person, aber die Geschichte wird nicht mehr so erzählt. Ja. War das von Anfang an so geplant oder bist du irgendwie draufgekommen, okay, da gibt's Grenzen für diese Erzählweise, ich muss das jetzt durchbrechen, um das Ganze abzuschließen?
Genau so war das. Es war in der zweiten tatsächlich auch, das war vielleicht noch mehr eine Zwischenform, aber da war das auch schon so. Also das hat Plotgründe, das hat auch damit zu tun, dass die Figur am Ende von Staffel 1 einfach nicht mehr an dem Punkt ist, wo sie am Anfang von Staffel 1 war. Also am Anfang von Staffel 1 ist da wirklich eine Frau, die denkt, sie macht einen Podcast und dann hat die aber so viel durchgemacht, dass es irgendwann auch ein kleines bisschen schwierig wird zu rechtfertigen, weshalb die das jetzt alles immer noch aufnimmt. Also sie nimmt viele Sachen auf. Sie macht auf jeden Fall alle möglichen Aufzeichnungen. Dieses Diktiergerät ist auch immer noch ein Motiv in der dritten Staffel und wir hören viel über Funkgeräte, wir hören viel über physische Aufnahmegeräte, aber man muss eben irgendwann wird dieses Aufnahmegerät von einer Befreiung zu einer Einschränkung, weil man eben dann jedes Mal sagen muss, okay, und warum legt die das jetzt nicht weg? Also warum läuft die jetzt damit da rein? Und soweit muss ich, glaube ich, nicht spoilern, aber die ist wirklich, also Mia ist in Staffel 3 in einigen Orten, bei denen man wirklich die Frage stellen, also die braucht jetzt wirklich beide Hände, die kann jetzt nicht auch noch in ein Mikrofon die ganze Zeit reinsprechen und erzählen, was hier gerade passiert. Finde ich auch in Ordnung, also ich finde es okay, dass ich sich deine Geschichte ein bisschen weiterentwickelt und dieses Motiv quasi immer noch behält, aber in der Form vielleicht nicht ganz so streng bleibt.
In der Geschichte mit den zwei Parallelwelten, ich habe sie eingangs schon erwähnt, da steckt jede Menge Gesellschaftskritik und eben aktuelle Themen, die uns beschäftigen. Und ja, da brauchen wir nicht drüber reden jetzt. Es gibt genug Themen, die uns gerade beschäftigen und wo man auch gern mit einer fiktiven Geschichte sowas verarbeiten. Das hat schon bei Star Trek funktioniert, aber natürlich auch bei diversen anderen Dingen, ja. Welche Themen, ja, waren die besonders wichtig, dass du sagst, okay, die wollte ich da hineinsetzen und wollte da auch den Leuten ein bisschen ein Spiegel vorhalten, ja, weil du schaffst es ja wirklich an einigen Stellen, so ein bisschen Hoffnung aufkeimern zu lassen, die du dann sehr schnell zerschlägst, ja, gerade in der ersten Staffel, aber trotzdem nicht so, um dann einfach so ein schwarzes Blatt Papier hinzulegen, sondern eben ein, hey, denk mal drüber nach, dass es doch weitergeht, ja. Gab es irgendwelche Themen, die ganz wichtig sind, ja?
Ja, vielen Dank. Also, tatsächlich, wenn es eine Sache gibt, die mich da am meisten beschäftigt, dann ist es vielleicht fast ein bisschen eine grundsätzliche Apathie gegenüber dem Zustand der Welt, eher als der Zustand der Welt selber. Also man kann ja da, ohne jetzt super viel drüber zu sprechen, sagen, dass die erste Staffel eben zwei Welten enthält. Ja, unsere Figur geht von einer Welt in die andere und muss sich dann der Frage stellen, welche Welt ist jetzt eigentlich die gute und welches ist die böse. Und das ist vor allem in der ersten Staffel und aber auch in den späteren eine Geschichte über die Standards, die wir da sozusagen dran setzen. Also nur weil eine Sache möglicherweise besser ist, heißt das nicht, dass alles auf einmal funktioniert, sondern dann ist das eben wie in so einem Faustschen Handel und man muss irgendwas anderes dafür aufgeben und bist du wirklich bereit, alles dafür aufzugeben für diese eine Sache, damit die besser ist. Und das ist, glaube ich, am ehesten das, worum es in Mehr Insomnia geht. Gar nicht unbedingt jetzt eine konkrete Krise. Die werden schon immer wieder aufgezählt, gerade in der ersten Staffel. Der Mia ist sicherlich am Anfang eine sehr zynische Person, eine Person, die von Klimawandel über Krieg und Katastrophen eigentlich alles, ne, die das alles sehr spürt und sehr mitnimmt, was natürlich sehr verständlich ist. Aber für mich zumindest ist die größte Krise, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber oder die wichtigste Krise eigentlich die, dass man sich geschlagen gibt, ja, und dass man sagt, ist eh alles wurscht. Also wir können jetzt eh aufgeben und das war's und so zumindest ist das, glaube ich, die Reise, auf die mir geht, ist es eben nicht, sondern wenn man in irgendeiner Form in einer Welt existiert, dann lohnt es sich auch dafür zu sorgen, dass die besser wird oder zumindest ein kleines bisschen dazu beizutragen. Und das ist dieser Zynismus, das ist schon einer, den ich immer mal wieder spüre so im Alltag. Also es ist schon manchmal ein bisschen anstrengend.
Jetzt ist es so, bei so vielen Themen, also sowohl eben die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, als auch natürlich die ganzen fiktiven Themen, die Science-Fiction und Fantasy und Mystery kommen, aber auch eben die Krimi-Elemente, da gibt es natürlich jede Menge zum Diskutieren und ich glaube, das ist ja auch was Schönes als Autor, wenn man ein Werk veröffentlicht und dann wird drüber diskutiert. Liest du das aktiv, ja, auch im Schreibprozess oder versuchst du dich da ein bisschen fernzuhalten oder hast du alle drei Staffeln vorher schon fertig geschrieben gehabt? Wahrscheinlich nicht, schätze ich mal, aber vielleicht kannst du da ein bisschen plaudern, weil ich glaube, das glaube ich schon, dass das irritierend sein kann, wenn man da so eine erste Staffel hat, die geht raus und dann kommt natürlich Lob, Kritik und auch Spekulation über, wie es weitergehen könnte. Wie sehr lässt du dich dabei beeinflussen?
Ist eine interessante Frage. Es ist zum Glück nicht so groß, wie das ja bei manchen der großen amerikanischen TV-Serien oder so ist. Also ich habe immer diese Geschichte im Kopf, dass die Autoren von Lost irgendwann ganze Stories umgeschrieben haben, weil die Fans einfach erraten haben, was passieren würde. Und das hat der Serie, glaube ich, nicht gut getan. Dann haben die sich eher ein bisschen verzettelt. Insofern, also ich habe schon sehr viel verfolgt auch dazu, weil es auch einfach interessant ist zu sehen, was glauben Leute, wo es hingeht. Es gab eine Sache, eine so Interpretation, das kann ich auch kurz erzählen. In Staffel 1 geht es ja darum, dass Ostern Ostern hat eine bestimmte Bedeutung. Also Ostern wird tatsächlich als eine Art Auferstehungsmetapher benutzt. Und das war mir, als ich das geschrieben habe, überhaupt nicht bewusst. Ostern war Ostern aus einem ganz einfachen Grund, nämlich, dass man kurz über das Wort Ostern reden kann und man hört das so, wenn man die Folgen zum ersten Mal hört und man denkt sich, okay, irgendwas ist mit Ostern los und man versteht noch nicht genau was. Und dann später wird's aufgelöst. Das war der einzige Grund, dass man da sozusagen einen festen Begriff dafür hatte. Und diese Auferstehungsmetapher, die das in der Geschichte erfüllt, die kam dann tatsächlich, habe ich aus irgendeinem Text dann gelesen, den jemand darüber geschrieben hat. Ich war so, ach so, natürlich, Ostern, selbstverständlich ist das ja, die Auferstehungsmetapher. Das war nicht von mir angelegt. Also solche Sachen passieren manchmal, dass, Hörer irgendwelche Sachen entdecken, die von meiner Seite aus da gar nicht drin angelegt waren. Aber es macht es natürlich noch viel schöner.
Zumindest nicht bewusst, unterbewusst vielleicht schon.
Vielleicht, mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich meinem Unterbewusstsein den Credit geben würde. Aber was tatsächlich die Plotentwicklung angeht, also es war auf jeden Fall nicht geplant von Anfang an alles. Die erste Staffel war eine ziemliche Herzensangelegenheit für mich. Ich habe das wirklich sehr, sehr aus dem Herzen irgendwie runtergeschrieben. Dachte auch nicht, dass es weitergehen würde. Und Staffel 2 und 3 sind dann mehr zusammen geplant worden. Aber würde sagen, beeinflusst war ich da nicht von den Nachrichten. Es war natürlich immer sehr interessant zu hören, was Leuten gefällt. Und man will natürlich auch, wenn man merkt, Menschen gefallen total diese Hörspiele im Hörspiel, also diese Geisterjagd-Hörspiele mit den drei Detektiven, wobei es der Pastewka einer von denen ist. Das fanden Leute total toll. Und natürlich haben wir dann, als wir die späteren Staffeln geplant haben, dafür gesorgt, dass auch davon wieder ordentlich was da sein wird. Aber nicht einfach nur von der Handlung her komplett danach leiten lassen. Das gab's nicht.
Genau, nächste Frage wäre gewesen, was dich am meisten überrascht hat bei Feedback, aber das hast du eh erzählt gerade mit Ostern. Ja, war natürlich super schön. Zweite Staffel, Oliver Rohrbeck, also der Justus Jonas Sprecher in einer sehr coolen Rolle. Also ja, wie war das, die Zusammenarbeit? Konntest du da irgendwie auch Einfluss nehmen auf Sprecher, wo du sagst, okay, du hättest gern mal den Sprecher, wenn es irgendwie geht vom Budget, dass du den dazu holst, oder?
Genau, also ich bin ja mehr so der Autor. Die erste Staffel habe ich auch produziert, die Staffel 2 und 3 nicht mehr, aber natürlich nennt man irgendwie ein paar Namen, an die man da denkt, und Bastian Pastewka war so ganz früh so der Name, an den wir gedacht haben, wo wir auch dachten, okay, das ist nicht einfach nur jemand, der es machen würde, sondern auch jemand, der da wahnsinnig gut drauf passt und der da auch total Lust drauf hat. Und genauso war es auch. Also absoluter Traum, dass das funktioniert hat und dass er in allen drei Staffeln auftaucht tatsächlich. Also das muss er ja auch nicht, das muss man ja auch anerkennen. Also Bastian Pastewka hat genug zu tun und kann machen, was er möchte. Dass er drei Staffeln gemacht hat von diesem Hörspiel-Podcast, das ist ihm wirklich hoch anzurechnen, finde ich. Und er ist auch so toll da drin. Also er ist da richtig drin aufgegangen in dieser Detektivrolle.
Und es ist jetzt auch kein großer Spoiler, wenn ich sage, in mehreren Rollen ist er drinnen, wenn es um Parallelen geht.
Ja, genau. Ist er ja schon von Anfang gut. an tatsächlich, weil er ja ganz am Anfang quasi den Detektiv spielt und er spielt den Sprecher des Detektivs. Also er spielt quasi gleich alles auf einmal und dann möglicherweise später noch mehr. Und in der zweiten Staffel gab es eine Figur, wo auch recht früh klar war, das wäre doch schön, wenn das eine andere bekannte Hörspielstimme sein könnte, und der erste Name, an den wir gedacht haben, war Oliver Rohrbeck, und dass das auch funktioniert hat, war natürlich umso schöner.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, du hast ja schon gesagt, ja, erste Staffel ist produziert worden. Ab wann war klar, es wird da weitergehen? Ja, und wie hast du das von Anfang an gehofft zumindest? Ja, weil wie gesagt, die erste Staffel könnte man auch wirklich als schön abgeschlossen sehen. Klar, gibt ein paar offene Fragen und so weiter, aber gerade bei öffentlich-rechtlichen Produktionen möchte man oft, dass die Hörer einfach weiterdenken und plant eigentlich gar nicht, dass da irgendwie weitergeht. Es gibt ja genug so Hörspiele, die eigentlich irgendwie ein offenes Ende haben, gerade im Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. War das für dich eine Hoffnung, dass es weitergehen könnte, oder wie war da die Produktion?
Genau, es war letztlich wirklich eine Frage der Rückmeldung. Also es war einfach ein ziemlich großer Erfolg. Eine Menge Leute haben das gehört, eine Menge Leute fanden es gut. Es gab viel positive Rückmeldung, und dann dauert das ein paar Monate und dann wird klar, man kann weitermachen. Ist tatsächlich gar kein so spannender Prozess, aber einer, der sich eben ausgezahlt hat am Ende.
Dritte Staffel ist ja angekündigt, ist die letzte Staffel. Es gibt wenigstens noch eine Bonusfolge, eben ein Hörspiel auch von den Geisterjägern, also von diesem Hörspiel im Hörspiel und so, das ist sehr schön. Bist du da irgendwie froh, weil du sagst, es ist auserzählt? Oder einfach ein Projekt, was abgeschlossen ist, weil du kannst dich neuen zuwenden, oder sagst, okay, das, wie ist das, wenn du sowas abschließt, ja, also vom Prozess des Autors her?
Also ich fand es sehr schön, dass es zu Ende war. Nicht, weil ich das nicht mag, das zu schreiben. Im Gegenteil, also das war jetzt wirklich ein fantastisches Projekt. Es hat super viel Spaß gemacht und war total erfüllend. Es ist die dritte Hörspielserie, die ich geschrieben habe ich schon erwähnt. Und die ersten zwei konnte ich beide nicht zu Ende machen. Also bei beiden hat das jeweils nach 20, bei den ersten haben wir zwei Staffeln gemacht, bei der zweiten eine sehr lange Staffel. Beide sind sozusagen nicht zu Ende gegangen und deswegen war das auch ein bisschen ein Herzensthema, so eine Geschichte mal zu Ende erzählen zu können. Und tatsächlich ist es so, dass Mia Insomnia natürlich eine recht komplexe Geschichte ist. Also es gibt einfach eine Menge Dinge, die da passieren mit einer anderen Welt und Timelines und allem Möglichen. Und es ist, das habe ich dann auf einmal doch ein bisschen Sympathie gehabt für die Lost-Autoren, gar nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu bekommen und stringent zu erzählen und immer jede Staffel was Neues zu bringen, aber gleichzeitig die Fragen zu beantworten von den letzten Staffeln. Dass man da diese Ziellinie dann hatte, das war auch recht hilfreich. Also und es fühlt sich auch genau richtig an. Also ich glaube nicht, dass man, auch wenn es gut läuft, sowas dann ausmelken sollte bis zum letzten Tropfen, sondern dann ist es auch sehr schön, sagen zu können, jetzt das war's, die Geschichte ist vorbei.
Ja, ich will gerade, was ich jetzt sag, ja, es ist, ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit dem Ende, so viel kann ich sagen. Ja.
Das freut mich. Doch.
Aber ich will sonst gar nicht wirklich sagen, das soll sich jeder anhorchen. Also das da jetzt irgendwie irgendwas noch dazu sagen, wäre einfach ein Spoiler. Das möchte ich auf keinen Fall jemand das verderben. Das heißt aber, du wirst auch in Zukunft unterhalten bleiben als Hörspielautor und dich nicht nur in KI-Gefilde begeben, weil du machst ja echt viel, ja. Also du machst Vorträge, du machst deinen wöchentlichen Podcast über KI. Wie wird deine Zukunft aussehen? Gibt es ein Nachfolgeprojekt, wo du vielleicht schon dran arbeitest oder gibt es derzeit nur KI?
Tatsächlich ja. Also es gibt einen Hörspiel-Podcast, an dem ich gerade wo ich gerade eben das Skript abgegeben habe. Ich kann noch nicht allzu viel dazu sagen, aber ich glaube, ich kann sagen, dass es ein Krimi-Hörspiel sein wird, also fast ein bisschen mehr genremäßig. Es geht in die Agatha Christie-Whodunit-Richtung. Es ist nichts Übernatürliches, sondern eigentlich sehr auf dem Boden geblieben, was auch eine schöne Alternative jetzt mal war zu nach drei Staffeln Parallelwelten und so weiter. Und das wird im Winter erscheinen. Da freue ich mich drauf.
Sehr schön. Sehr schön. Da freue ich mich auch. Ich muss natürlich mit dir ein bisschen auch über KI reden. Ja, es wäre einfach eine absolute Vergeudung, wenn ich dich in der Leitung habe und sage, ich rede nicht über das Thema, das, glaube ich, wirklich dein zweites großes Thema ist. Ja, weil ich habe mir jetzt wirklich ein paar Minuten, bevor wir miteinander reden, auch deinen Vortrag von der Republika angehört, den ich allen ins Herz lege, auch die jetzt nicht sich da irgendwie vertiefen wollen in das Thema. Aber da geht es darum, wie man einer KI eigentlich Humor und Wortspiele beibringen kann. Mhm. Und kann nur sagen, sehr unterhaltsamer Vortrag und auch sehr beachtliche Leistung, weil da ging es wirklich anscheinend über mehrere Jahre, dass ihr da dran gearbeitet habt. Sehr, sehr gut. Ja. Genauso, wenn man deinen KI-Podcast anhört, kann ich mich eigentlich dann nochmal wiederholen. Ja, den kann man sich gut anhören, auch wenn man nicht der Mega-Experte ist. Ihr habt, glaube ich, mal selber schon gesagt, ihr wollt einen KI-Podcast machen, der ähnlich ist wie der Drosten-Podcast zur Pandemie. Mhm. Also sprich, ihr wollt das zugänglich machen, dieses Thema, ein bisschen die Angst wegnehmen, aber natürlich auch durchaus aufzeigen, wenn Angst berechtigt ist. Also ich glaube, so eine wirklich gute Mischung kriegt ihr dahin. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ja, also war das schon immer dein Interesse, dass du sagst, okay, wenn so ein Thema mal kommt, da setzt du dich drauf oder war das Zufall?
Also ich hatte immer zwei Hauptinteressen. Das war das Schreiben, kreative Schreiben und Technologie auf der anderen Seite. Also die zwei Dinge. Und habe dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, das war beim Bayerischen Rundfunk, dann so 2018 als freier Mitarbeiter, viel Radio gemacht. Da kam dann auf der anderen Strecke sozusagen diese Hörspielsache auf einmal rein, weil ich eben viele Kurzgeschichten und ich hatte einen kompletten Roman schon geschrieben, den nie jemand gelesen hat. Und auf der anderen Seite ist halt meine Technologie-Journalismus-Arbeit immer wichtiger geworden, weil die Themen, für die ich mich interessiert habe, seitdem immer wichtiger geworden sind. Eben künstliche Intelligenz und vor allem, wie verhalten wir uns mit künstlicher Intelligenz? Also es gibt ja immer für mich zwei Arten von Technologieberichterstattung oder Arten, Technologie zu kommunizieren. Ja, das eine ist das, was ist die Technologie auf einer technischen Ebene? Wie funktioniert die? Was braucht man da für Chips dafür? Das ist natürlich eine Hälfte, aber eine Sache, die manchmal ein bisschen zu kurz kommt, gerade in Deutschland, ist die andere Hälfte, nämlich was macht das denn, wenn das auf den Menschen trifft? Und das scheint mir im Fall der generativen KI, also der KI-Revolution, die wir gerade erleben, der wichtigere Teil zu sein. Also natürlich ist es schön zu wissen, wie ein Transformer funktioniert und was da bei der Tokenisierung passiert und so. Aber das bedeutet nicht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was da gerade eigentlich passiert, ja, in unserer Gesellschaft, ja, in der Wirtschaft und in der Bildung und in all diesen Feldern. Und diese Aufgabe zu übernehmen, das war so unser Anspruch, als wir diesen Podcast gestartet haben, vor knapp 2 Jahren, Ende des Monats wird es 2 Jahre.
Und ist halt aktuell auch nominiert für den Grimme-Preis, ne?
Genau, also wir haben den nicht gekriegt, aber wir waren nominiert für den, yes, genau.
Das ist dann nächstes Jahr, also das Thema wieder nicht weniger spannend die nächsten Monate werden.
Das denke ich auf jeden Fall, ja.
Deswegen natürlich auch die Frage, und ob wir dich nicht falsch verstehen, aber wie sehr setzt du schon KI-Tools natürlich ein für deine kreative Arbeit als Assistent oder als Zubringer?
Also fürs Kreative, es kommt sehr darauf an, welche Arbeit das ist. Also beim fiktionalen Schreiben ist es tatsächlich eher so einfaches Brainstorming. Das ist nichts super Detailliertes. Das hat auch ein bisschen einfach mit meiner Methode zu tun. Ich kenne Leute, die machen das anders, die sind da viel tiefer drin. Bei mir geht es eher um so Sachen wie, eine Figur ist da und da, finden wir mal schnell eine Möglichkeit, was könnte die denn jetzt, mit welcher Hilfe könnte sie denn rauskommen aus dieser Situation? Oder was sind denn Elemente, die da zusammenspielen? Also als Brainstorming-Partner quasi, den man sowas hinter, den man sowas hin und her wirft. Ja. Genau, richtig. Und das ist natürlich so angenehm, weil das sind genau die Orte, wo sich traditionell immer die Schreibblockade versteckt hat. Also genau dort an diesen kleinen Sachen. Schreibblockaden kriegt man ja eigentlich nicht, weil man die großen Fragen nicht beantwortet kriegt, sondern weil man so nervige kleine Sachen hat, so ein kleines Steinchen, über das man nicht drüber kommt. Und da ist KI einfach fantastisch, um das aus dem Weg zu räumen, um einen so schnell auf Ideen zu bringen. Ich sag mal, im journalistischen Bereich nutze ich das sehr viel aktiver. Also da ist das auch für Recherche mittlerweile völlig unerlässlich geworden, für das Analysieren großer Textmengen, Datenmengen, also auch wirklich mittlerweile sind diese Tools gut genug, dass man die als so eine Art Forschungsagent einfach mal ins Internet schicken kann für ein paar Minuten und abwarten, was sie so zusammentragen. Und dann nach ein paar Minuten kommt man zurück und guckt, was sie alles haben und arbeitet damit weiter. Es fühlt sich tatsächlich so an, als hätte man so eine Armee auf einmal von Werkstudenten, die dafür einen schuften. Und das ist schon was, wenn man damit einmal angefangen hat, dann fühlt sich das sehr schwer an, wieder zurückzugehen.
Muss man auch erwähnen, du veröffentlichst auch einen regelmäßigen Newsletter. Kann ich auch allen empfehlen. Ich habe mich eigentlich angemeldet, wie die erste Staffel rausgekommen ist. Ja, ohne gar nicht so viel zu sehen, was du da veröffentlichst. Aber okay, gefällt mir so gut, da hole ich mir den Newsletter. Und ja, jetzt lese ich den fleißig immer, kann ich auch wirklich empfehlen. Wir verlinken eh alles. Ich werde die ganzen, das Hörspiel, aber auch deine ganzen anderen Sachen, inklusive den Vortrag von der Republika, werden wir natürlich verlinken in den Shownotes. Das waren die positiven Sachen von KI. Lass uns ein klein wenig auch die Sachen, die wahrscheinlich für viele nicht so positiv sind, die da drinnen arbeiten. Audible spricht zum Beispiel ganz offen davon, dass Bücher, die jetzt nicht die allzu große Zielgruppe haben, die man bis jetzt vielleicht auch nicht vertonen konnte, aber ich sage, das ist mal der erste Schritt, in Zukunft auch mit KI-Sprechern dann vertont werden.
Ja.
Wie siehst du das? Jetzt sind es mal die Bücher. Der Schritt zu Hörspielen ist ja nicht mehr so weit. Klar, da muss noch mehr gespielt werden, da muss noch mehr Emotion drinnen sein, aber wie gesagt, dein Vortrag war auch wieder ein gutes Beispiel, wie schnell da eigentlich doch was passiert, wenn dann die richtigen Leute dran sitzen. Ja. Ja, wie siehst also du da die Veränderung in Richtung Hörspiel?
Ja. Also das macht mir natürlich auch zu schaffen im Kopf. Also ich bin natürlich nicht direkt betroffen aktuell, aber mittelfristig, wer weiß, ne? Also Textarbeit ist natürlich das Erste, was KI ziemlich gut kann, weil sie einfach Text so gut versteht. Und das gilt mittlerweile für Sprache ganz ähnlich, also für Stimmen. Ich persönlich würde mir, glaube ich, aktuell kein Hörbuch anhören, was von einem Roboter gesprochen würde, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das auf Dauer so bleibt und ich weiß auch nicht, ob das allen anderen auch so geht. Also das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Weg, wie man da vorgeht. Die beste Sache, die mir bislang eingefallen ist, ist eben, Man muss, und das sage ich eigentlich grundsätzlich, man muss so ein bisschen aufhören, einen Job einfach nur als eine einzige Sache zu denken und eher als ein Bündel von Aufgaben. Ja, also jeder Beruf besteht aus verschiedenen Dingen, die man da tut. Und es gibt innerhalb von manchen Berufen jetzt mittlerweile Fähigkeiten, Aufgaben, die von der KI eigentlich besser gemacht werden können. Also ein Beispiel dafür wäre, es gibt Leute, die sind sehr gut darin, aus sehr langen Texten sehr schnell die richtigen Informationen rauszubekommen. Ja? Also die super schnell überfliegen können, die haben sofort die wichtigen Punkte. Aber es gibt andere Leute, die muss man erstmal davor setzen und die brauchen eine Stunde. Diejenigen, die da drin so schnell waren, die hatten noch vor ein paar Jahren einen Vorteil im Berufsleben, weil sie hatten so eine Aufgabe, die man in bestimmten Aufgaben dann auch in bestimmten Jobs sehr gut nutzen kann. Das ist vorbei, weil das kann KI besser. Also das ist einfach eine Aufgabe, die kann die KI jetzt. Und ehrlicherweise kann sie das besser, als das irgendein Mensch kann. Große Texte nach Infos durchsuchen ist over. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen Job, bei dem alles, was man tut, jede Aufgabe sozusagen etwas ist, was die KI kann? Weil bei solchen Jobs muss man sich dann Gedanken darüber machen. Und jetzt ist eben die Frage, was ist zum Beispiel mit den Sprechern? Ja, was ist, machen die auch etwas, was quasi vor zu 100% von der KI gemacht werden kann. Und da muss man sich eben die Frage stellen, was ist es denn, was so ein Sprecher macht? Also wenn es einfach nur ist, ich bin die Person, die dafür sorgt, dass es eine deutsche Tonspur gibt, zum Beispiel bei einem amerikanischen Originalfilm. Ja? Oder ich bin die Person, die ein die dafür sorgt, dass es ein Audio-File gibt, auf dem eine Stimme etwas auf bestimmte Art und Weise sagt. Also es gibt, aktuell sind wir da noch nicht so weit, ja. Also aktuell können die gute Sprecher besser klingen als die beste KI. Ich würde nicht darauf wetten, dass das so bleibt. Ich halte das ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich, dass das so bleibt. Ich denke, wir werden sehr bald schon das nicht mehr auseinanderhalten können. Bei Hörbüchern ist es jetzt schon so. Und das bedeutet, man muss sich überlegen, was ist denn die zusätzliche Aufgabe, die so ein Sprecher haben kann. Und da habe ich neulich einen ganz lustigen kleinen Hoffnungsschimmer gesehen, und zwar auf TikTok von allen Orten. Da war so ein Clip aus einer YouTube-Show, da waren so zwei junge Frauen, die mussten raten, so ein Spiel, was mittlerweile sehr beliebt ist, hast du vielleicht auch schon gesehen auf YouTube, welcher Synchronsprecher das ist, mit dem sie gerade reden. Also auf der anderen Seite steht ein Synchronsprecher und der sagt was und die müssen erraten, wen er spricht, was seine Rolle ist. Und es kam dann nach so einer Minute raus, dass das der Sprecher von Patrick ist aus SpongeBob, also ja. Der originale Sprecher von damals, und diesen Mädels, denen standen die Tränen in den Augen. Ja, das war wirklich einer der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe, weil du hast auf einmal gemerkt, wie nahe denen das geht. Und das kannst du nicht mit einer KI. So, das geht ja, nur,
aber wenn sie mit ihm aufgewachsen sind, ne?
Ein echter Mensch ist, genau, richtig. Und, ja. Und wenn man dann sagt, okay, deine Aufgabe als Sprecher ist es nicht einfach nur, diesen Tondatei zu besorgen, sondern deine Aufgabe als Sprecher ist es eigentlich, eine physische Manifestation zu geben für das, was halt sonst keinen Körper hat, ja? Nämlich die Stimme. Ja. Dann lässt sich das nicht automatisieren, weil da brauchst du einen echten Menschen dafür. Und deswegen merkt man das ja auch gerade ganz stark, dass ganz viele dieser Sprecherinnen und Sprecher ja, die gehen auf Conventions, die haben Instagram-Kanäle, wo sie erzählen von ihrem Beruf, die machen YouTube-Videos und alles Mögliche. Und das sind alles total interessante Sachen, weil es bildet sich totale Fangemeinde um diese Leute rum. Und natürlich wollen diese Fans dann nicht, dass die ersetzt werden.
Also ein Schutzschild,
weil sie haben ja da ihre Leute, ne? Und und wenn man das so sieht, das wäre dann quasi ein Weg daraus, weil wenn man dafür sorgt, dass das, was man macht, eben nicht automatisierbar ist, weil man eben nicht einfach nur für die blanke Information verantwortlich ist, sondern auch für was drüber hinaus, dann könnte zumindest da noch ein bisschen mehr Hoffnung sein. Es gibt, das muss ich noch kurz dazu sagen, natürlich auch ganz viele Fragen rund ums Rechtliche. Also gerade in Deutschland natürlich. Und in öffentlich-rechtlichen Hörspielen, das ist ja aus gutem Grund auch, gibt's da interne Regeln und Zusammenarbeiten mit Verbänden und so weiter. Also gerade die Öffentlich-Rechtlichen würden niemals jetzt einfach so eine KI-Stimme einsetzen, selbst wenn sie es könnten. Das bedeutet, es ist auch immer eine Frage von dem, was wollen wir als Menschen eigentlich so?
Natürlich, ja. Ja, die Beschränkungen sind da sind ganz klar. Ein positives Beispiel für mich immer, obwohl es eine Mischform ist, ist die neue Staffel von Pumuckl. ja, wo ja, ja Hans Garin, der ja leider verstorben ist, wieder zu hören ist, ja, wo aber halt nicht in die 1:1 KI-Stimme genommen wurde, sondern ein sehr guter Sprecher, eher auch ein bayerischer Comedian wurde da als Sprecher verwendet. Und ich, man kann sich auch, wenn man sich den Fernseher anschaut, hin und her schalten zwischen den zwei Stimmen. Ich finde die andere Stimme auch gut, also der macht so seinen Job super, aber dadurch, dass ich mit dem Hans-Klerin-Bumugel aufgewachsen bin und jetzt mit meiner kleinen Tochter das wieder anschaue, ist das schon was anderes. Also ähnlich wie du erzählt hast bei Patrick, bei der jungen Frau, die das erraten hat. Also ich habe da schon natürlich da die Erinnerungen dran. Das ist schon sehr gut. Und das finde ich gut natürlich, ist positiv. Aber natürlich hat immer zwei Seiten die Medaille. Ich habe noch eine abschließende Frage und da würde ich auch wieder zurück zu Hörspielen. Und zwar, ja, wenn man jetzt die dritte Staffel sich angehört hat und hoffentlich auch begeistert war, so wie ich, ja, gibt es irgendein Hörspiel oder eine Hörspielserie, die du empfehlen würdest, die man dann hört, bevor dann im Herbst, Weihnachten deine neue Hörspielserie kommt?
Tatsächlich, das ist vielleicht die erste Empfehlung, an die ich denke, die ist möglicherweise gar nicht mehr so spannend, aber das ist eine Serie namens Limetown, das ist eine amerikanische Podcast-Serie. Die muss ich auch deswegen empfehlen, weil das, glaube ich, für vor allem Lindest nicht allein, also meine erste Hörspielserie, eine ganz starke Inspiration war. Das waren meines Wissens die ersten, die einen Fiction-Podcast gemacht haben, der eben so klang wie ein echter True-Crime-Podcast. Und die haben zwei Staffeln gemacht. Die zweite ist sehr experimentell. Die mochte niemand außer mir. Ich fand die total toll. Und also das ist immer noch sehr viel wert. Es gab da eine TV-Serie, die war sehr schlecht, aber es gab zwei Staffeln von Limetown und das da denke ich immer noch oft dran. Also das fand ich sehr toll.
Gregor, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Beantwortung der ganzen Fragen. Ich bin mir sicher, das hat auch vielen unserer Hörern einiges bedeutet und gefallen. Wir freuen uns sehr auf dein kommendes Projekt und ansonsten alles, was du sonst machst an Podcasts und Blogs und weiter, verlinke ich. Dankeschön.
Super nett, danke für das gute Gespräch.
Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.